Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Gemälde und Gedichte, das ist eine uralte Beziehung. Lyrikerinnen und Lyriker haben sich seit der Antike von Werken der bildenden Kunst inspirieren lassen. Heutzutage genügen vielen Dichtern die Titel von Kunstwerken, um einen Bezug für eigene Texte zu finden.
Punkt, Punkt, Komma, Strich. Die Lyrik und das Bildgedicht von André Hattin.
Erst nun formt er den Schild, den ungeheuren und starken, ganz ausschmückend mit Kunst. Ihn umzog er mit schimmerndem Rande, dreifach und blank, und fügte das silberne, schöne Gehenk an. Aus 5 Schichten gedrängt war der Schild selbst. Oben darauf nun bildet er mancherlei Kunst mit erfindungsreichem Verstande.
Bereits eines der ältesten literarischen Werke Europas beschäftigt sich mit der bildenden Kunst. Im 18. Gesang der Ilias beschreibt Homer, wie Hephaistos in seiner Schmiede einen Schild für Achill herstellt. Es ist streng genommen noch kein Bildgedicht. Das erfährt erst Jahrhunderte später eine große Konjunktur. Aber die Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst, hier der Schmiedekunst, in und durch Homers Ilias, ist für die Wissenschaft ein Meilenstein.
Das Entscheidende bei Homer ist eben, dass er zum ersten Mal, sagt man in der Literaturgeschichte, eben Bezug nimmt auf ein, wenn auch fiktives Kunstwerk und dessen Werden beschreibt im Prozess.
Bernhard Walcher, Germanist an der Universität Heidelberg, Autor des Buches »Das deutschsprachige Bildgedicht«.
Auch war dort auf dem Markte gedrängt des Volkes Versammlung, denn 2 Männer zankten und haderten wegen der Sühnung um den erschlagenen Mann. Es beteuerte dieser dem Volke, alles hab er bezahlt. Ihm leugnete jener die Zahlung.
Wir sind noch immer in Hephaistos Schmiede, immer noch bei der Beschreibung des Schildes für Achill. Über 150 Verse lang ergeht sich Homer darin, was alles auf dem wichtigen Bestandteil der Rüstung zu sehen ist, führt uns in ein Dorf, erzählt von einem Streit, einer Gerichtsverhandlung. Faszinierend ist, dass Homer bereits in der Ilias vor über 3000 Jahren mit der ausführlichen Beschreibung dieses Schildes die bildende Kunst und die schriftliche in eine Beziehung setzt.
Und damit sozusagen eine Konkurrenz gewissermaßen auch auf sprachlicher Ebene eröffnet, was wir später als Paragone begreifen, als der Wettstreit zwischen einzelnen Kunstdisziplinen, also zwischen in dem Fall der Literatur und der bildenden Kunst. Das ist das Entscheidende, wofür sozusagen auch Homer mit dieser Bildbeschreibung dann in der Rezeptionsgeschichte bedeutend und wichtig geworden ist.
Im 18. Gesang der Ilias findet sich die Urszene für das, was in der Literaturwissenschaft Intermedialität genannt wird. Das Zusammenspiel unterschiedlicher Künste auf unterschiedlichste Weisen. Das Bildgedicht ist eine von vielen möglichen Beziehungen zwischen Künsten. Seine Anfänge sind nicht leicht zu bestimmen.
Für die Zeit erst eigentlich ab der Aufklärung, würde ich sagen, beziehungsweise ab dem Übergang vom Spätbarock zur Aufklärung, kennen wir so etwas wie Einzelgedichte auf entweder jetzt Künstlerpersönlichkeiten oder auf Werke von Künstlern. Davor haben wir es mit Texten zu tun, die oft auch im Grenzbereich von Literatur und bildender Kunst insofern angesiedelt sind, als sie oftmals auch beide Medien präsentieren. Insofern gibt es da sehr, sehr viele Übergänge und ich kenne jetzt niemanden, auch in der Forschung, der sich bereit erklären würde, dazu zu sagen, dieses oder jenes Gedicht von jenem Autor ist das erste Bildgedicht in deutscher Sprache.
Bis Anfang des 20. Jahrhunderts zählt der italienische Literaturwissenschaftler Mario Bratz über 600 Lyrikerinnen und Lyriker, die sich in ihren Werken mit bildender Kunst auseinandergesetzt haben, in denen also ein Kunstwerk zum Anlass genommen wird für ein Poem.
Bei ganz vielen Bildgedichten ist es so, wer das Kunstwerk vorher nicht kennt, weiß danach nicht unbedingt, wie es aussieht. grob würde ich sagen, die Gedichte beschreiben in seltensten Fällen die Kunstwerke, die sie zum Gegenstand sich wählen, sondern sie machen viel öfter so etwas wie deuten, kritisieren, erklären, kontextualisieren.
Eine erste Blütezeit erleben Bildgedichte im 16. und 17. Jahrhundert. Sie sind so beliebt, dass der Kunstsammler Comte de Caylus vorschlägt, sie als Qualitätsmaßstab für Gemälde zu nutzen. Je mehr Gedichte ein Gemälde hervorruft, desto besser ist es. Gotthold Ephraim Lessing, einem der bedeutendsten Vertreter der Aufklärung, wird es 1766 zu bunt. In seiner Streitschrift Laocoon will er die Grenzen der Malerei und Poesie aufzeigen. Beide Gattungen, behauptet Lessing, seien prinzipiell unvereinbar. Sein zentrales Argument: Literatur sei Zeitkunst. Sie entfalte ihre Wirkung nacheinander im Prozess des Lesens. Malerei und Bildhauerei seien dagegen Raumkünste. Sie nehmen wir gleichzeitig wahr. Seltsamerweise führt er ausgerechnet Homer als Kronzeugen an.
Für ein Ding, sage ich, hat Homer gemeiniglich nur einen Zug. Ein Schiff ist ihm bald das schwarze Schiff, bald das hohle Schiff, bald das schnelle Schiff, höchstens das wohlberuderte schwarze Schiff. Weiter lässt er sich in die Malerei des Schiffes nicht ein. Aber wohl das Schiffen, das Abfahren, das Anlanden des Schiffes macht er zu einem ausführlichen Gemälde, zu einem Gemälde, aus welchem der Maler 5, 6 besondere Gemälde machen müsste, wenn er es ganz auf seine Leinwand zwingen wollte.
Denn das Abfahren und Anlanden des Schiffes ereignen sich nacheinander und können deswegen nur von einem Zeitkünstler, einem Schriftsteller dargestellt werden. Homers Beschreibung des Achillschen Schildes ist für Lessing der entscheidende Beweis,
wie weitläufig und doch poetisch man ein einzelnes Ding nach seinen Teilen nebeneinander schildern könne. Homer malet nämlich das Schild nicht als ein fertiges, vollendetes, sondern als ein werdendes Schild.
Erst nun formt er den Schild, den ungeheuren und starken, ganz ausschmückend mit Kunst. Ihn umzog er mit schimmerndem Rande, dreifach und blank, und fügte das silberne, schöne Gehenk an. Aus 5 Schichten gedrängt war der Schild selbst. Oben darauf nun bildet er mancherlei Kunst mit erfindungsreichem Verstande.
Er hat also auch hier sich des gepriesenen Kunstgriffes bedient, das Koexistierende seines Vorwurfs in ein Konsekutives zu verwandeln und dadurch aus der langweiligen Malerei eines Körpers das lebendige Gemälde eine Handlung zu machen. Wir sehen nicht das Schild, sondern den göttlichen Meister, wie er das Schild verfertiget.
Das Interessante an Lessings Schrift ist, dass die Laokoon-Schrift ungemein erfolgreich war. Also wenn man bis hinein in die Schulbuch-Publikationen geht, ist das ein Text, der in ganz hohen Auflagen noch ins 20. Jahrhundert hinein rezipiert und distribuiert wurde und so weiter, der aber irgendwie merkwürdig folgenlos geblieben ist.
Denn auch nach Lessings Verdikt werden weiter Kunstwerke in Versen beschrieben, und zwar massenhaft. Ein berühmtes Beispiel sind die Gemäldesonette des Romantikers August Wilhelm Schlegel, Ende des 18. Jahrhunderts.
Der Vogel Zeus, der Träger mächtiger Blitze, als ihn sein Fürst zum Raub auf Ida sandte, hielt er den Knaben, der sich zagend wandte, behutsam, dass ihn nicht die Klaue ritze. Doch über Reiz und Anmut rollt in Hitze sein Auge hin. Auch keinen Kuss entwandte der Schnabel, der nur blutge Taten kannte. So trug er rasch ihn zum olympischen Sitze. Du aber, holder Schwan, du weißt die Gaben der Lieb in hoher Schönheit Schoß zu pflücken. Du willst nicht im Gesang, im Kusse sterben. Nicht sterben, nein, nur lebend dich begraben im Wollusttaumel. Und durch dies Entzücken Unsterblichkeit, wenn sie nicht dein, erwerben.
Schlegels Gemäldesonette rufen bei heutigen Leserinnen und Lesern zwar nur noch ein mehr oder weniger ehrfürchtiges Gähnen hervor, aber für die Literaturwissenschaft sind sie eine wichtige Wegmarke.
Wenn auch die Texte vielleicht nicht ganz so interessant sind, aber für die Geschichte des Bildgedichtes sind diese Gemäldesonette von Schlegel insofern wichtig und interessant, als wir eine sehr starke Kontinuität der Sonettdichtung auch beobachten können, wenn es um Bildgedichte eben geht. Bis hinein in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also Autoren wie Rudolf Alexander Schröder oder Konrad Weiß dichten dezidiert sozusagen in dieser Tradition auch die, würde ich sagen, August Wilhelm Schlegel nicht begründet hat, aber sehr stark aufgegriffen hat.
Bis ins 19. Jahrhundert haben sich Dichter vor allem mit bildender Kunst auseinandergesetzt, um sich inspirieren zu lassen. Vielleicht wollten sie auch ihre Arbeit durch den Bezug auf berühmte antike Gemälde oder Skulpturen aufwerten. Spätestens Ende des 19. Jahrhunderts kommt noch eine weitere wichtige Funktion hinzu, wie Bernhard Weicher in seiner Habilitationsschrift »Das deutsche Bildgedicht« analysiert. Die Popularisierung eines Künstlers.
Das kann man besonders gut beobachten in der Jahrhundertwende bei dem Schweizer Künstler Arnold Böcklin. Das ist ein Künstler, der relativ unbekannt im späten 19. Jahrhundert war und dann eigentlich erst durch quasi die Literarisierung auch, nicht nur in Gedichten, sondern eben auch in anderen Textsorten, Popularität bekommen hat. Also die Bildgedichte sind sozusagen Indikatoren und Faktoren eines Kunstpopularisierungsprozesses, so würde ich das nennen.
Trompetenstoß mag aus- und einbegleiten, umflitterten Popanz und feisten Krämer. Du ziehst, verschont von Gnaden, die entehren, aus stiller Schar der nah und fernen Frommen den Sonnen zu. Dir winken Ruh, die Schöne der Städte und Toskanas treue Fichten, und weiter an ligurischen Gestades erglühtem Fels das mütterliche Meer.
Er ging dahin, wo seine Werke wohnen. Mit angetürmtem Nacken, ihm zur Seiten, trabt der Eroberer. Aus tiefem Sande grinsen fremde Zeichen. Gebeine sind es, die so leuchtend bleichen. Vor rohen Hufen knirscht die heiße Wüste. Grün steigt ein Hügel auf und ruht in Blumenkühle aus vom heißen Gleißen. In träger Schräge ruht ein alter Faun und glotzt in Weiten, die wie bald verloren ihm. Er ging dahin, wo seine Werke wohnen.
Stefan George und Peter Hille. Ästhetizismus und Naturalismus. Gegensätzlicher könnten die Poetiken kaum sein. Aber beide preisen denselben Maler. Oder wie Bernhard Walcher es formuliert, Arnold Böcklin wird von ihnen vereinnahmt.
Und zwar in beiden Fällen vereinnahmt wird als sozusagen Orientierungspunkt für das eigene moderne Verständnis. Das ist das Interessante eigentlich daran, dass in beiden Fällen dieselbe Figur, derselbe Künstler, teilweise dieselben Werke herangezogen werden, bedichtet werden, um die eigene Modernität zu untermauern, zu illustrieren, zu verfestigen.
Nicht von dir wenden, denn über deinem Mann vom Dienst hängst du mit sanft verschränkten Händen und grinst. Du bist berühmt wie jener Turm von Pisa. Dein Lächeln gilt für Ironie. Ja. Warum lacht die Mona Lisa? Lacht sie über uns? Wegen uns? Trotz uns? Mit uns? Gegen uns? Oder wie? Du lehrst uns still, was zu geschehen hat, weil uns dein Bildnis, Lieschen, zeigt, wer viel von dieser Welt gesehen hat, der lächelt, legt die Hände auf den Bauch und schweigt.
Das 20. Jahrhundert setzt die Tradition des Bildgedichts fort. Kurt Tucholskys Beispiel zeigt, Verse über berühmte Werke müssen nicht immer ehrfürchtig und getragen daherkommen. Sein Bildgedicht über das berühmteste Gemälde der Welt ist spöttisch, fast schon respektlos. Aus der lächelnden Mona Lisa wird ein grienendes Lieschen. Tucholsky hat das Gedicht 1928 geschrieben. 20 Jahre zuvor markiert ein anderer deutschsprachiger Schriftsteller eine bedeutende Zäsur in der Gattung der Bildgedichte.
Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, darin die Augenäpfel reiften, aber sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in dem sein Schauen nur zurückgeschraubt, sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug der Brust dich blenden, und im leisen Drehen der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen zu jener Mitte, die die Zeugung trug. Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz unter der Schultern durchsichtigem Sturz und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle und bräche nicht aus allen seinen Rändern aus wie ein Stern, denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern.
Rilkes Sonett aus dem Jahr 1908 über einen Torso, den er im Pariser Louvre gesehen hat, gehört zu seinen bekanntesten Gedichten. Der Schlusssatz »Du musst dein Leben ändern« ist viel zitiert. Für die Gattung der Bildgedichte ist er revolutionär.
Mit diesem Vers »Du musst dein Leben ändern« wird gewissermaßen eine radikale Abkehr formuliert von einer Fixierung auf den Betrachter. Das heißt, jetzt wird eine Perspektive eingenommen mit diesem letzten Vers, in dem das Kunstwerk auf den Betrachter blickt und nicht mehr umgekehrt, wie es bis dahin eigentlich in der Regel der Fall war. Denn das ist ja so eine Art Rede des Torsos an seinen Betrachter.
Mit diesem und einem zweiten, weniger bekannten Gedicht, ebenfalls über eine Skulptur, formuliert Rilke zugleich ein poetologisches Programm. Die Werke eröffnen den zweiten Teil seiner neuen Gedichte, mit denen er sich von seiner gefühlsorientierten Lyrik ab und der Dinglyrik zuwendet. Von nun an sprechen Rilkes Gegenstände. Zur Dinglyrik hat ihn die Beschäftigung mit der bildenden Kunst geführt. Im 19. Jahrhundert war noch Konsens, das Bildgedicht ist in erster Linie ein Gedicht, das Kunstwerk nur der Anlass. Jetzt wird die Hierarchie eingeebnet. Intermedialität ist keine Einbahnstraße mehr. Allerdings ist in der Forschung weder zu Rilkes noch zu Tucholskys Zeiten die Rede von Bildgedichten. Dieser Terminus taucht erst in den 30er Jahren auf. Geprägt hat ihn Helmut Rosenfeld. Ein etwas unglücklicher Begriff, sagt der Literaturwissenschaftler und Kunsthistoriker Bernhard Weicher, denn er erfasst nur zwei Künste. Skulpturen, Fotografien oder Filme bleiben außen vor. Die Literaturwissenschaft verwendet deswegen auch den Terminus Kunstgedicht.
Bilder. Siehst du auf Bildern in den Galerien verkrümmte Rücken, graue Mäuler, Falten anstößiger, gedunsener Alten, die schon wie Leichen durch die Dinge ziehen, brüchige Felle stoppeln, käsiger Bart, blutunterflossenes Fett von Fuselräuschen, gewandt für Korn zu prellen und zu täuschen, den Stummel fischend und im Tuch verwahrt. Ein Lebensabend reichliches Dekor, Reichtum an Unflat, Lumpen, Pestilenzen, ein Hoch hinauf wechselnder Residenzen, im Leihhaus tags und nachts im Abflussrohr. Siehst du auf Bildern in den Galerien, wie diese Alten für ihr Leben zahlten, siehst du die Züge derer, die es malten, du siehst den großen Genius ihn.
Gottfried Benn nimmt uns mit in eine Galerie. Wir wissen nicht, welche Gemälde der Dichter hier meint. Ihm geht es um die Darstellungen verwahrloster Figuren. Benn funktionalisiert sie als Sinnbild für den Verfall, zum Sterben bestimmt durch eine göttliche Macht. Zugleich sind sie Ausdruck großer künstlerischer Fertigkeit. Ganz anders die Gemäldegedichte nach 1945 in der DDR.
Du, der du's nicht kannst, trag mich und meinen Wanst. Hier sind zwei Männer. Geschlossenen Auges stehen sie tief gebeugt. Und keuchend trägt jeder auf seinem Rücken einen fetten Esel. Der stößt den Sporn tief in seines Trägers Seite. Ein Schnappschuss aus der verkehrten Welt. Das ist die Welt, wo auch der Mörder frei ausgeht. Und mit der Schuld beladen wird sein Opfer. Die Welt, darin werden Kinder nur geboren als Rohstoff starker Muskeln, geschickter Finger, williger Hände, die arbeitend verarbeitet werden müssen, damit sich's für einen auszahlt. Die beiden tragen ihre Esel. Geschlossenen Auges stoßen sie gegeneinander. Der Sporn schmerzt und brauchten allein die Lider zu heben, um die Bürde abzuwerfen und selbst zu reiten ihren Weg. Fröhlich, schneller voranzukommen als bevor, auf eine Erde, aus der sie kamen und die doch erst aus ihnen kommen soll.
Wenn Gunter Kunert zu Radierungen von Goya Verse verfasst, dann benutzt er die von Goya dargestellten Gräuel des spanischen Unabhängigkeitskrieges gegen Napoleon, um DDR-Unrecht anzuprangern.
Wo man sehr schön sehen kann, wie Bildgedichte, Kunstwerke nicht in erster Linie als Objekte, die man beschreiben muss in der Dichtung heranziehen, sondern eben als Möglichkeit der politischen Aussage, als Möglichkeit der Instrumentalisierung auch für eigene politische Positionen oder auch ideologische Positionen.
Weder Günter Kunert in der DDR noch Gottfried Benn in der BRD thematisieren oder problematisieren das Verhältnis von bildender Kunst und Literatur. Was Rilke angestoßen hat, die Einebnung der Hierarchie zwischen den Künsten, die Betonung des wechselseitigen Einflusses, scheint keine Rolle mehr zu spielen. Doch ein Jahr nach Benns Tod, 1956, kommt jemand zur Welt, der das Verhältnis Literatur und bildende Kunst so radikal neu denkt und interpretiert wie kein anderer zuvor. Thomas Kling.
Wir sind jetzt hier im Thomas Kling Archiv, ne? Gute Lagerkie?
Richtig. Ja, Teil des Turmgebäudes auf der Raketenstation, einer ehemalig militärischen Mittelstreckenraketenstation, die ein Teil des weitläufigen Areals der Stiftung Insel Homburg ist und wo heutzutage eben das Thomas-Kling-Archiv in denselben Räumen untergebracht ist, in denen ehemals auch sich die Bibliothek des Dichters befunden hat.
Ute Langanki, bildende Künstlerin und Witwe von Thomas Kling. Langanki betreut das Thomas-Kling-Archiv in Hombruch, wo sie mit ihrem Mann bis zu dessen Tod 2005 gelebt hat.
Jede Kunstform, und jetzt spreche ich auch durchaus für mich als bildende Künstlerin, aber parallel eben genauso für den Dichter Thomas Kling, ist eine Form der Transformation, der Übersetzung. Gibt es auch viele ausdrückliche Äußerungen von Thomas selbst, die man jetzt hier zitieren könnte.
Dichten auch hier als Dolmetschvorgang, als Übersetzungsprozess.
Thomas Kling.
Jedes künstlerische Schaffen ist eine Spiegelung der Weltwahrnehmung und eine Übersetzung, die die eigene Wahrnehmung durchläuft und dann transformiert wird in eine andere Form, und in diesem Fall eben das Gedicht. Zu dieser Weltwahrnehmung, sage ich jetzt mal so allgemein, zählte eben in zentralen Funktionen die bildende Kunst beim Thomas Kling.
Bereits zu seiner Konfirmation lässt sich der junge Kling Bildbände und Ausstellungskataloge schenken. Später arbeitet er als Assistent einer Kölner Galeristin. Er hat Kontakt zur Szene um Josef Beuys und zu den Düsseldorfer Kunstakademie-Studenten. Dort trifft er auch seine spätere Frau Ute Langanki, die bei Gerhard Richter studiert. Es entwickelt sich eine jahrzehntelange Arbeitsbeziehung zwischen der bildenden Künstlerin und dem Lyriker.
Also der Kling, der sitzt bei mir im Atelier, während ich arbeite und raschelt mit der Zeitung rum, nervt, stört mich. Also, aber dieses gemeinsame Erleben und auch von Zeitlichkeit, dass er dann aus der Küche rufen kann, wie lange brauchst du noch, bis die Schicht getrocknet ist? Weil soll ich die Nudeln jetzt reintun oder in 10 Minuten oder so? Das ist dann auch ein Parallelschalten von manchmal auch so Alltagszusammenhängen, wie das Nudelkochen, aber eben auch von dichterischen. Man weiß einfach, womit, mit welchem Arbeitskomplex ist der andere gerade beschäftigt. Und da unterhält man sich ab und zu auch drüber.
Zentral für das gesamte Werk Thomas Klings ist das Thema Wahrnehmung. Wie vermittelt sich uns die Welt? Was sind die Kodierungssysteme, die Sprachen? Was bietet die bildende Kunst, was die Literatur nicht bietet? Und umgekehrt. Und wie sehr profitieren beide voneinander?
Also insofern kann man bei Thomas Kling davon sprechen, dass er sehr, sehr stark diese Mediendifferenz versucht zu nivellieren und eher das Positiv-Produktive des Verhältnisses von Literatur und bildender Kunst versucht, wieder und nochmals herauszustellen.
Kling hat sich auch theoretisch mit dem Thema auseinandergesetzt. In seinem Düsseldorfer Vortrag zum Gemäldegedicht aus dem Jahr 2003 beschreibt er zunächst die lange Tradition des Dolmetschprozesses zwischen den bildenden und den schriftlichen Künsten. Am Ende des Vortrags bekommt man eine Ahnung, welchen gewaltigen Raum die bildende Kunst in seinem Werk einnimmt, wie sehr die bildende Kunst seine Arbeit prägt. Ute Langanki liest daraus.
In den letzten 15, 20 Jahren habe ich Gemäldegedichte geschrieben, angeregt durch Goya und Bruegel, Riemenschneider und Holbein, Cimabue, Barnett Newman und Mantegna, die Düsseldorfer Polke, Beuys, Blinky Palermo, Niklas Manuel, Baldung, Green oder Valdes Leal. Es gibt Gemäldegedichte über Riesenmorale vor Hunderten von Jahren, schon abgebrochene Totentänze oder über Votivtäfelchen. Meine Liste umfasst erweiterte Gemäldegedichte über und anhand von Amateur- und Profifotografie, Film- und TV-Ausstrahlungen oder auch Feldpostansichtskarten aus dem Ersten Weltkrieg. Damit nicht genug, der geheimen Sendschreiben. Die Liste ist wesentlich länger. Ich schreibe nur auf, an was ich mich eben erinnere. Und die Katalogtexte über zeitgenössische Künstler sind noch nicht berücksichtigt. Thomas war auch immer an formalen Fragen sehr interessiert, wenn wir dann im Alltag uns auch austauschten und ich fing eine neue Bildserie an und dann fragte er so, warum bist du jetzt auf dieses Format gekommen? Und teilweise kann ich das auch auf die dichterischen Äußerungen relativ direkt auch übertragen, dass es eben Texte gibt, die zum Beispiel zu einer Fotoserie, die hier in den frühen Jahren, also hier heißt jetzt auf der Raketenstation, meinerseits entstanden ist, wo im Bild unter anderem die niederrheinische Horizontale sehr wesentlich ist. Da hat er ein Gedicht geschrieben, was dann auch als Zweizeiler sich als Horizontale in dem Buch weiterentwickelt.
Das erste Beispiel einer Zusammenarbeit ist das Gedicht »Flaggensignale – Bildberührung« aus dem Jahr 1989. Thomas Kling schreibt es für einen Katalog von Ute Langanki, angeregt durch ein abstraktes Bild der Künstlerin. Er versucht nicht so sehr, das Bild zu beschreiben, als vielmehr seine Wirkung zu erfassen. Indem er das in seinem Medium tut, kodiert er es gleichsam neu.
Flaggensignale, Bildberührung. In Augengewissheit geflackerte Signale. Gestümes Rausflackern daraus. Strahl. Tagbalken, Nachtbalken, Tag- und Nachtgestirn, rasante Lichtlegung, Schächte, Äderung, Änderung der Lichtregie. Errichtete Richtung, in Fahrtrichtung sehen und frage da die Nacht an, bricht deutlich, verschattete Schattenbrechung. Dies alles in Augengewissheit. Unseren zuckerten Augen wächst das zu, die Retissima des Sehens. Berlin, August 89. Ich habe das erstmal so überflogen. Die Retissima des Sehens. Dann dachte ich erst, nee, ich wollte doch jetzt nicht, dass jemand mich da irgendwie auf den Sockel hebt oder belobigt oder so. Und dann habe ich aber das eben nochmal gelesen und nochmal genauer gelesen. Dann habe ich eben mal die Retissima nachgeguckt und das ist aus der Bergsteigersprache. Und die Retissima ist nicht nur das Richtungweisende, sondern ist auch die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten. Die Direttissima ist immer für die Bergsteiger die kürzeste und geeignetste Linie zum Anstieg. So. Da steckt natürlich unheimlich viel an Metaphorik dann in so einem Begriff drin. Da wird die Sprache dann zum Werkmaterial. Und es spricht die Sprache und entwickelt ihr eigenes Bedeutungsfeld.
Wir jagen dasselbe Wild. So hat Thomas Kling es genannt, wenn er mit seiner Frau Ute Langanke auf Exkursion fuhr, um sich von Motiven inspirieren zu lassen. Wie unterschiedlich das Verständnis dieser Zusammenarbeit sein konnte, zeigt eine Anekdote über die Rückkehr der beiden von einem Arbeitsstipendium.
Dann kamen wir nach Köln zurück und ich breitete auf dem Boden meine Aquarelle aus und versuchte, die Ausdrucke von Thomas Texten da irgendwie auch auszubreiten. Und für mich war jetzt das eine ganz wichtige Frage, ja, wie kommt's denn jetzt zusammen? Da hat der Thomas in dem Moment gesagt, das ist deins.
Für die Malerin Ute Langanke war das Projekt längst nicht zu Ende. Im Gegenteil, die Gestaltung des gemeinsamen Buches, in welcher Reihenfolge die Bilder abgedruckt werden, wo ein Gedicht dazugestellt wird und wo nicht, welche Bezüge entstehen sollen, das alles musste ja erst noch entschieden werden. Aber der sonst so akribische Wortarbeiter Kling überlässt der Künstlerin Langanke die Entscheidungshoheit.
Wir sitzen ja hier gerade im Archiv.
Genau.
Und jetzt können wir den Vorteil auch mal vorführen. Da habe ich hier in einem Bräugelband, das können wir mal genau zusammen untersuchen. Ich meine, hier sind wieder die berühmten Notizzettelchen, dass hier die Vorlage gefunden habe.
Sieht aus wie ein Kupferstich.
Peter Bruegel, Alchemie, Headset. Gebrau, ich mein Gebrauch, der sich erschließt in Fragen. Folgende Zungen, der Zangenbewegung. In Affenhitze, Wälzer und Zettel. Rezepte und Kram. Labormitschrift, Post-it, Zutat beschriftet, Texte auf Säcken, halbfertiges, Rohmaterial, schon rutscht dem die Kappe, Nicken genügt, sichtschutzmäßig über die Augen, sitzt ganz gebeugt da, mit Säuren hantiert wird, Feuer mal aus und mal ausschlägt, entzündliches, fingerndes, fremdes Gezüngel, leicht brennbar, halt drauf jetzt! Das alles in diesem, wie sagt man? Labor doch wohl kaum. Bruchbude, Bruchbudenklima. Der kehrt uns den Rücken. Wir kriegen den seitlich. Belegschaft am Machen, das sieht man. Die Leute sind unterbezahlt.
Was man sieht, ist auch ein bisschen etwas, was er beschreibt in dem Gedicht. Man sieht nämlich Menschen bei der Arbeit. Hier ist ein Blasebalg, da sitzt jemand vor einem kleinen Tiegel und füllt was ein. In der linken Hand hat er ein Werkzeug offenbar. Ganz am rechten Bildrand ist jemand zu sehen, der etwas liest und mit der rechten ausgestreckten Hand was zeigen möchte offenbar. Also es ist ein großes Treiben in diesem, ja, möglicherweise Atelier, Werkstatt. Und jetzt kommt was Interessantes. Im Text, im Katalog steht, der Alchemist gehört zu den schönsten Bildsatiren Bruegels. Das würde nicht bedeuten, bei allem Ernst, den Thomas Kling seiner Dichtung zugemessen hat und aller Bedeutung, ist es in diesem Fall ja vielleicht auch so ein kleines Augenzwinkern.
Ganz dickes Augenzwinkern, oder? Genau.
Ja.
Und also nebenbei bemerkt, das ist ja wirkliche Größe, ne? Also wenn man eher humorvoll und mit Augenzwinkern in der Welt steht. Und es sieht so ein bisschen danach aus, als wenn alle sind mit Eifer dabei, aber keiner weiß, worum es geht.
Thomas Klings Gedicht zu einem Kupferstich von Peter Bruegel macht dessen Alchemisten zu einer Allegorie für seine lyrische Arbeit. Denn auch der Wortalchemist Kling, so könnte man den Bezug verstehen, weiß nicht immer so genau, wohin ihn die Sprachreise in einem Gedicht führen wird. Aber natürlich ordnet er seine Zutaten, also die Worte, immer mit selbstsicherer, gebieterischer Geste. Und manchmal mischt Thomas Kling auch Zutaten, die auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenzupassen scheinen. Zum Beispiel in seinem Gedicht mit dem Namen »Who's Afraid of Red, Yellow and Blue«. So heißt ein berühmtes Farbfeldgemälde des amerikanischen Malers Barnett Newman. Wie Newman die drei Farben Rot, Gelb und Blau nebeneinander anordnet, so setzt Thomas Kling drei Spalten im Querformat. Darin listet er Pflanzennamen auf.
Gebirgsspitzkiel, Dolomitenfingerkraut, Thomas Steinteschel, Alpenzeitlose, Hallers Schaumkresse.
Also so wie er ja nie eine Bildbeschreibung im eigentlichen 1:1 kunsthistorisch genauen Sinne macht, sondern sich da auch immer Freiheiten erlaubt, anderes mit einzubauen, was in dem Moment gerade in der Schreibsituation ihm widerfährt, würde ich dann auch sagen, in dem Moment, wo man jetzt merkt, und dass man wirklich sich die Mühe macht und überprüft, ah, das stimmt ja gar nicht, das ist ja gar keine gelb blühende Pflanze, welche auch immer das jetzt hier gerade ist, dann bin ich mit der Dekodierung beschäftigt und dann stelle ich die Fragen an das Dekodierungssystem und dann ist auf einmal ein ganz anderes Thema da.
Das Thema Kodierung. Thomas Kling begreift sprachliche und bildliche Darstellungen als Arten, die Welt wahrzunehmen und diese Wahrnehmung mit den Mitteln des jeweiligen Kodierungssystems darzustellen. Also in Farbe, in Gips, als Foto, als Film, in Worten und so weiter. Gleichzeitig aber hinterfragt er diese Form der Darstellung, klopft sie ab auf ihre Voraussetzungen und spielt dabei mit ihren Möglichkeiten. Dieses Spielen bedeutet, dass Kling sich ganz bewusst Ungenauigkeiten oder Überraschungen erlaubt, die den Erwartungen des Lesers zuwiderlaufen und ihn vor Rätsel stellen. Es ist wie eine Versicherung gegen eine vollständige Rationalisierung seiner Lyrik. Das Spiel mit der Ungenauigkeit treibt Thomas Kling auch bei seinen beiden kurzen Gedichten über den Berliner Totentanz.
Berliner Totentanz zu St. Marien. 1. Figur 1. Ich habe die edlen Herren wehrt, als ein Herzog regieret mit dem Schwert. In Knochenkleid steh ich nu im Glanz, kein Entkommen hier beim Totentanz. Figur 2. Tod.
Berlin, Alexanderplatz, das östliche Zentrum der Hauptstadt. Hier im Schlagschatten des Fernsehturms steht die älteste Kirche der Stadt, in der noch heute Gottesdienste gefeiert werden. Die Marienkirche birgt einen kunsthistorischen Schatz, den Totentanz. Das 22 Meter lange Wandfresko von 1490 ist der älteste Text und das älteste Gemälde Berlins.
Das ist der Vorraum jetzt, ne?
Das ist jetzt die Turmhalle. Ich würde sagen, wir starten hier und dann können wir in den Totentanz hineingehen. Der hat ja einen Klimaschutz.
Corinna Zisselsberger ist Pfarrerin von St. Marien.
Das war der erste Eindruck der Menschen, die in die Kirche kamen, dass sie eben dieses Bild zusammen mit dem Text erblickten. Und darauf zu sehen sind Figuren der mittelalterlichen Stadtgesellschaft, und zwar sowohl geistliche als auch weltliche Vertreterinnen. Und die sind jeweils paarweise angeordnet und es ist ein Reigentanz. Also man sieht Menschen tanzen, sich auch an den Händen halten und jeweils zwischen zwei Personen tanzt der personifizierte Tod.
Insgesamt 60 Figuren zeigt der Totentanz, mal mehr, mal weniger gut erhalten. Jeder Figur ist ein Text zugeordnet, sie steht im Dialog mit dem Tod. Nicht in Latein, sondern in Mittelniederdeutsch, der Sprache der Berliner Bevölkerung Ende des 15. Jahrhunderts.
Die Grundessenz ist, dass der Tod sagt, du bist jetzt dran, jetzt ist es Zeit für dich zu gehen. Und dann haben die Menschen immer ganz gute Entschuldigungen, warum sie jetzt noch nicht dran sind.
Kaum einer aber konnte den Totentanz damals lesen. Maximal 10% der männlichen Bevölkerung, nicht einmal alle Mönche und Priester beherrschten das Alphabet. Die Zahl der lesefähigen Frauen war verschwindend gering. An wen sich die mittelniederdeutschen Verse des Berliner Totentanzes richteten, ist unklar. Ihr Schöpfer unbekannt.
Berliner Totentanz zu St. Marien. 1. Figur 1. Ich habe die edlen Herren wehrt, als ein Herzog regieret mit dem Schwert. In Knochenkleid steh ich nu im Glanz, kein Entkommen hier beim Totentanz. Figur 2. Tod?
Der Tod schweigt bei Thomas Kling. Nach dem Doppelpunkt kommt nichts. Auf dem Wandfresko in St. Marien ist es genau umgekehrt. Dort spricht zunächst der Tod.
Herr Herzog, mächtig, tüchtig zu Felde, den Armen unterdrücktet ihr mit Gewalt und den Reichen ließt ihr in Ruhe. Ich will euch auch beim Leibe nehmen. Ich lade euch schnell an den Totentanz. Daran sollt ihr euch noch gewöhnen ganz.
Was der Herzog erwidert, hat der Zahn der Zeit zernagt. Übrig geblieben sind nur noch Wortfetzen.
Ach, Barmherziger! Was hilft mir Tüchtigkeit? Nachdem großer Traurigkeit wohlgeboren.
Hier sieht man den Arzt in einem roten Gewand, hält etwas in der Hand und schaut da rein. Und das ist eben die mittelalterliche Tätigkeit des Arztes, dass er Urin begutachtet und dann aufgrund der Farbe und des Geruchs darauf medizinische Schlüsse zurückführt. Und ja, auch der Arzt, obwohl er eben ein medizinisch geschulter Mensch ist, wird dann vom Tod angesprochen und kann auch dem Tod nicht entrinnen.
Der Originaltext aus dem Mittelniederdeutschen übersetzt lautet:
Herr Doktor, Meister in der Arzneikunde, ich habe euch bereits wohl dreimal aufgefordert. Noch wähnt ihr leider euer Leben zu verlängern und wollt euch nicht zu Gott begeben. Legt weg das Uringlas und scheidet von dannen und seht, wie gut ich euch vortanzen kann.
Doktor?
Ach, allmächtiger Gott, gib du mir nun Rat, denn das Wasser ist außerordentlich schlecht. Ich sollte wohl zur Apotheke gehen, denn ich sehe den Tod dicht vor mir stehen. Dagegen wächst kein Kraut im Garten. Herr Jesus, mögest du mich erwarten.
Was macht Thomas Kling damit?
Berliner Totentanz 2. Herr Doktor, Meister der Arznei, ich hab's euch dreimal schon gesagt. Meint wohl, ihr könnt noch länger leben und wollt euch nicht zu Gott begeben. Stellt ab die Probe, verabschiedet euch, Mann, und seht, wie gut ich euch vortanzen kann. Arzt. Ach Gott, hier gibt's kaum einen Rat. Der Urin sieht schlecht aus, in der Tat. Die Farbe ist schwarz und grün und rot. Ich sehe darin den bitteren Tod. In der Apotheke gibt's nicht ein Kraut, womit man gegen den Tod was ausrichten kann.
Anders als im ersten Gedicht zum Totentanz verfasst Kling zum zweiten keine eigenen Verse, sondern übersetzt den vorhandenen Text ins Hochdeutsche und weicht dabei nur in wenigen Punkten von der mittelniederdeutschen Vorlage ab. Warum Thomas Kling in seinem zweiten Berliner Totentanz so nah am Originaltext bleibt, ist rätselhaft. Nimmt er den Dolmetschprozess zwischen den Künsten hier wörtlich? Was haben die geringen Abweichungen zu bedeuten? Spielen sie mit der Erwartungshaltung des Lesers? Es sind genau diese Fragen, die Klings Bildgedichte über den Totentanz so interessant machen. Im Werk von Thomas Kling sind Gemälde, Fresken und auch Fotos immer wieder Ausgangspunkt für Bildgedichte. Mara Genschel, Jahrgang 1982, begreift Intermedialität noch umfassender.
Ich bin Schriftstellerin und auch Performerin. Und mit dem Wort Performerin meine ich unter anderem auch, dass ich sozusagen mit Text performe, auch im Druckbild, in Buchform.
2017 spielt Mara Genschel in ihrem Buch Gablenberger Tagblatt mit dem Verhältnis von bildender Kunst und Literatur. Sie lässt sich von einem Lithografieverzeichnis aus dem 19. Jahrhundert anregen. Es enthält für den Massengeschmack aufbereitete Motive von mehr oder minder bekannten Gemälden, die als Wandbilder in Serie gedruckt wurden. Ähnlich wie heute Poster von Kunstwerken, die es in Museumsshops zu kaufen gibt.
Es gab unfassbar viel von diesen Bildern, die wurden wirklich massenhaft produziert. Da hat heute keiner mehr einen Überblick, was es da alles an Bildern gab, weil die eben auch billig produziert waren. Das heißt, die sind dann in Makulatur gegangen, wenn niemand die haben wollte.
Um die Lithografien dem Massengeschmack anzupassen, haben die Drucker die Titel der Originale manchmal verändert.
Ich glaube, dass sie sofort eine Art von Neugier heute noch triggern bei einem. Und das sollten sie natürlich damals auch schon tun. Und insofern sind die natürlich sorgfältig gewählt. Die haben auch über die Titel Bilder entschärft. Und da sind wir dann auch bei dieser Wortbild-Problematik oder der Wortbild-Reibung. Und dann wäre dann zum Beispiel ein Motiv, das eine verzweifelte Offizierswitwe zeigt mit einem Kind, eben alleinerziehend. Der Bildunterschrift war die arme Offizierswitwe, wurde dann umgewidmet in selbe Bild, Glück im Winkel.
Für ihren Band Gablenberger Tagblatt nimmt sich Mara Genschel dieselben Freiheiten heraus wie die Drucker, die Kopisten.
So wie die Kopisten das gemacht haben für diese Populärgrafiken, für diese Wandbilddrucke, so habe ich es auch ein bisschen gemacht. Ich habe da auch geklaut und habe verkürzt und habe Dinge runtergebrochen und da in ein, ja, in so einen Referenzwust geschmissen, wo es mir eben irgendwie passt. Insofern ist das Buch auch ein bisschen böse.
Ein Titel der Wandbilddrucke des Lithografieverzeichnisses lautet Die Schmollenden. Im Katalog ist das Bild auf Seite 60 zu finden. Die Seite 60 in Mara Genschels Gablenberger Tagblatt heißt ebenfalls Die Schmollenden. Aber anstelle einer Abbildung ist nur ein leeres Quadrat zu sehen, als Platzhalter. In dem Rechteck steht Tuch mit Stickereimotiv, Werk.
Was in diesem Bild angeblich zu sehen ist, die Bildquellenbeschreibung sozusagen, Tuch mit Stickereimotiv, Werk. Okay, das ist dann sehr selbstreferenziell. Warum sollte ein Tuch das Stickereimotiv Werk tragen? Das ist komplett weird, bezieht sich aber sehr stark eigentlich auf die Art, wie ich schreibe und wie ich Text generell so gerne verwende und verstehe.
Am unteren Rand der Seite stehen zwei Fußnoten.
Und die beiden Fußnoten sind relativ lang, die kann ich jetzt hier nicht ganz vorlesen. Interessant oder auffällig daran ist aber, die eine fängt an mit nichts kann heutzutage offenbart werden, außer vielleicht die Tatsache, dass die Menschheit noch nicht gerecht ist. Die Unanständigkeit eines Humanismus, der weitermacht, als ob nichts passiert wäre. Das ist definitiv ein Zitat.
Und zwar das Zitat einer amerikanischen Sozialwissenschaftlerin. Genschel verrät aber nur ihre Initialen. A, R.
Und dann ein Werk, egal wie obskur, spezialisiert oder antiquiert, offenbart einen historischen Zwang. So, das ist jetzt ein ganzer Abschnitt, auch das ist Zitat, ist allerdings durchgestrichen. Die zweite Fußnote, Fußnote 68, direkt darunter, beginnt mit einer Klammer und dann folgt der Text: Mein Werk, egal wie obskur, spezialisiert oder antiquiert, offenbart einen historischen Zwang und so weiter, Klammer zu. Das heißt, ich performe hier diesen Klauvorgang ganz offensiv. Es gibt ein Zitat, Quelle ist A.R. Per Bedarf gerne nachfragen. Dann folgt das Zitat, es ist aber durchgestrichen und dann kommt in Klammern nochmal das Zitat in meinen eigenen Worten. Ha, ha. Ja, so funktioniert diese spezielle Bildseite jetzt.
Diese Art der Auseinandersetzung mit bildender Kunst ist ein weiterer Schritt in der Geschichte der Bildgedichte. Ein Schritt weg vom Ausgangspunkt, dem Kunstwerk. Haben früher Gemälde oder Skulpturen die Lyriker zu Gedichten inspiriert, benutzt Mara Genschel nur einen Katalog als Vorlage. Sie interessiert das Verfahren der Kontextualisierung. Wie wirkt etwas, in welchem Rahmen? Eine Frage, die sich Künstler immer wieder stellen. Spätestens seit Marcel Duchamps berühmten Ready-Made von 1917. Duchamp brachte ein Urinal in eine Galerie, nannte es Fontaine und erklärte es dank des neuen Kontextes und eines Titels statt einer Bezeichnung zum Kunstobjekt. 100 Jahre später geht Mara Genschel im Gablenberger Tagblatt noch weiter. Zur Kontextualisierung der Kunst tritt bei ihr die Dekontextualisierung, das groteske Nebeneinander von Bildern, die miteinander nichts zu tun haben. Was für jeden Internetnutzer heute eine alltägliche Erfahrung ist, ist aber kein neues Phänomen.
Ein im Mittelmeer gesunkenes Schiff mit Flüchtlingen folgt einer Werbung für Schuhe. Darauf muss man ja erstmal klarkommen, sozusagen, als Mensch. Und so war das, wenn man dieses Verzeichnis sich sozusagen anguckt, auch 1860 schon. Also neben den Katzenbildern, die dann heißen irgendwie Erdbeeren mit Sahne, ja, und dann sind zwei kleine Kätzchen, die eben das irgendwie schlecken auf einem mit Blumen überschütteten Tisch in einem Sommergarten, gibt es dann das Katastrophenbild. Die hat man sich ja dann da auch in einer bestimmten Art und Weise, es war damals noch relativ vorgegeben, was im Schlafzimmer hängt, was im Badezimmer hängt, was im Wohnzimmer hängt, also im Salon. Aber die hat man da sozusagen auch dicht an dicht zusammengehängt und sich damit umgeben.
Auch André Hatting, der Autor dieses Features über Bildgedichte, beschäftigt sich mit dem Verhältnis von bildender Kunst und Lyrik. Titel ohne Werke heißt ein Kapitel in seinem 2019 erschienenen Gedichtband Sonntag. Darin sehen wir Bildunterschriften, wie in den Ausstellungskatalogen von Museen, zum Beispiel »Das Auge liest mit« oder »Denken im Petrichor«. Darunter stehen die üblichen Angaben zur Größe des Kunstwerks, zum Material und zur Technik. Farbig emailliertes Glas oder Marmor und Edelstahl oder Schwarz-Weiß-Fotografie. Und darüber nichts. Die Werkbeschreibung steht allein da. Die Seite ist ansonsten leer. Es sind eben Titel ohne Werke.
Jetzt könnte ich ganz wichtig behaupten, das sei die Veranschaulichung dessen, was Hegel meint, wenn er sagt, etwas ist auch immer das, was es nicht ist. Aber eigentlich ging es mir vielmehr darum, die Fantasie der Leserin und des Lesers anzuregen. Wenn man verstanden hat, dass diese leeren Seiten kein Fehler sind, dann fängt man vielleicht an, sich das Kunstwerk vorzustellen. Was könnte das sein und wie könnte es konkret aussehen, das da aus farbig emailliertem Glas besteht, mit 2 Metern mal 300 Zentimeter auch ganz schön groß ist und den Titel trägt »Denken im Petrichor«.
Im Kopf der Betrachtenden entsteht so ein Kunstwerk, das bei jedem anders aussieht. Eine späte spielerische Replik auf Homers Schild des Achill, der ja auch erst vor den Augen der Leser entsteht. Aber es gibt noch ein weiteres Referenzangebot, und das hat, wie in Mara Genschels Gablenberger Tagblatt, mit einem modernen Medium zu tun.
Wir sind ja alle Googler geworden. Es gibt kaum eine Frage, die nicht per Internetsuchmaschine beantwortet wird. Und wer will, der kann die bei meinen Titeln ohne Werke auch einschalten, also die Suchmaschine, und benutzen, und einfach mal die Beschreibung der fiktiven Kunstwerke googeln, ohne die Titel. Und da entsteht dann wieder eine Form von besonderer Intermedialität. Und die interessiert mich eigentlich, seit ich schreibe.
Punkt, Punkt, Komma, Strich. Die Lyrik und das Bildgedicht. Von André Hatting.
In Hattings ersten Projekt Übersetzungen aus dem Jahr 1995 übertrugen ein Bildhauer und ein Maler seine Gedichte in ihr Medium. Entstanden sind Gedichtgemälde anstelle von Gemäldegedichten und Gedichtskulpturen.
Manchmal denke ich, dass ohne eine Form der Intermedialität heute eigentlich kaum noch etwas Spannendes zu machen ist in der Lyrik. Das ist mit anderen Worten, sehr schnell langweilig werden kann, wenn es nur noch um Text im ganz klassischen Sinne geht.
Das ist ganz entscheidend, weil das Raustreten aus der reinen Textsituation mir ermöglicht, Text neu zu denken und zu befragen. Dann überlege ich, was bedeutet das für Text heute?
Es sprachen Ulrich Nöten, Hansa Cipionka und Laurenz Laufenberg. Ton Hermann Leppich. Regie Friederike Wigger. Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.